Moin, moin, liebe Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk, aufgenommen in der Garage 11 in Hamburg. Heute haben wir besonders bunten Blumenstrauß an Fahrzeugen vorbereitet, von ganz klein bis ganz groß. Also viel Vergnügen beim Hören. Habt Spaß.
Heute. Naja. Achso, heute ist geil. Leute, heute mein neuer Podcast, mitten in der Woche, heute ist Mittwoch.
Genau, der 18.11.
18.11., das ist, weil Frank hatte Urlaub und ich hatte keine Zeit am Wochenende. Jetzt machen wir mal mitten in der Woche. Guck mal, jetzt ist es schon wieder 4 Uhr und um 12 Uhr haben wir uns getroffen, um einen Podcast aufzunehmen. Das ist immer die gleiche Scheiße hier, ne? Weil ich habe aus Versehen da noch zwei Autos verkauft. Zwischendurch.
Ja, und schau an, ich meine, ihr werdet lachen und werdet sagen, hat er nichts Besseres zu tun, aber es ist mein Geburtstagspodcast heute quasi.
Ah ja, Frank hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Frank.
Danke, danke.
Total klasse, hat toll. Wo ist der Kuchen? Hast du keinen mitgebracht?
Ja,
das ist Geburtstagskind eine Torte mit.
Da hast du recht, das beklagen meine Mitarbeiter bzw. meine Kollegen auch immer.
Das sieht mich gar nicht.
Und du, ne? Ja. Aber dafür haben wir hier lecker gegessen gerade.
Ja, ich habe Mittagessen bestellt bei der Ultramatage, ein bisschen Werbung machen. Die haben ja einen Lieferservice und ich habe das Glück, ich bin genau am Rand von diesem Lieferservice, weil so groß ist der Dings nicht. Und der Koch.
Glaubt ihr an Zufälle?
Er ist ein Zufall.
Ja, ja.
Und der Frank, der Koch, Leute, hey, was der für Mittagstisch zaubert, ist echt Wahnsinn, oder?
Ja, es war wirklich lecker.
Also auch hier Preis-Leistung, das ist pervers. Ich weiß gar nicht, wie die das machen.
Ja, stimmt.
Du hast Lachs-Teriyaki mit Reis,
genau.
Ne?
Genau, Lachs-Teriyaki mit so einem Gemüsereis. Ja. Ist wirklich super lecker.
Und ich hatte Norddeutsch-Krützwurst. Also das ist eigentlich ist das ein großer Fladen gebratene Blutwurst, wenn man sich es genau überlegt.
So sah das auch aus.
Und so sah es auch aus. Mit auf so einem Kürbisgemüse. So, ey, lecker. Aber das war so lecker, dass ich ja nochmal da angerufen habe. Da war diese Denise am Telefon und ich gesagt, ja, hier, Garage 11, ich habe zwei Essen bestellt. Ja. Ja, also die haben wir gekriegt und ja, also einmal Krützwurst. Ja, was ist denn damit? Und ich, das ist die Beste, die ich je gegessen habe, sagst du ihm, Frank. Und die am Telefon hast schon gemerkt, so, oh Scheiße, da ist irgendwas schiefgelaufen oder so. War total lecker.
Aber die kennen Jens natürlich schon. In Wahrheit war das nur die Nachricht, bitte das nächste Mal eine größere Portion.
Nee, die war schon ordentlich, die Portion.
Nee, war schon super. Also muss man wirklich sagen, tipptopp, hat mir auch sehr gut geschmeckt.
Ja, gut, jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht. Genau, ich brauche keine Werbung mehr. Eigentlich schade. Ich habe so ein tolles Auto heute verkauft, und zwar Mercedes W126 Werkspanzer. Also ein Guard heißt das ja im offiziellen Sprachgebrauch bei Mercedes.
Genau, also die S-Klasse der 80er Jahre, für gepanzert. Die nicht gleich wissen, was 126er ist.
Genau. Ein 500 SEL gepanzert. Geile Geschichte, das Auto ist braun-metallic mit braunem Velour und hat der arabischen Botschaft in Genf gehört, der Arabischen Emirate. Da hat Mercedes ihn hingeliefert mal. Muss ein utopischer Preis gewesen sein, da konnte man sich ein Haus für bauen, glaube ich, damals. Und es ist ein Baujahr 82, ist einer der allerersten, also im Gespräch mit dem Besitzer, man war erst der Meinung sogar, dass es eventuell ein Prototyp sein könnte. Ist aber auf jeden Fall einer der allerersten Werkspanzer. Und also ich hatte den nur kurz in Facebook am Samstag, das Auto kam am Samstag. Und dann schon mehrere Interessenten und der erste hat ihn heute direkt gekauft, das war's schon. Der war damit nochmal in der Werkstatt zum Check, alles gut, weg ist er. Schade eigentlich, den hätte ich gerne ein bisschen hier gehabt, eigentlich hätten wir ihn durchfotografieren müssen, auch mit den Scheiben und so, für die Homepage nochmal.
Ja, aber noch steht er ja da.
Noch steht er hier.
Noch steht er ja da, müssten wir mal machen, können wir ja mal machen, weil das Auto hat wirklich ganz viele Details, die interessant sind. Und die Farbkombination, das ist ja eigentlich so ein bisschen mehr 70er Farbkombination, ja. Außenbraun in beige Velour. Und das beige Velour sieht halt auch so aus, wie beige Velour aussehen muss. Allerdings selten aussieht, weil klar, es ist natürlich relativ empfindlich und 40 Jahre später sieht das bei den meisten Autos doof aus. Hier sieht es echt wie neu aus. Und,
ja gut, jetzt nicht falsch verstehen, ne? Aber die Araber kommen dann in so einem weißen, heißt das Kaftan, was sie tragen? Kommen in so einem weißen Gewand und setzen sich auf die Polster, sitzen in der gepanzerten Limousine, wahrscheinlich dahinter noch jemand, irgendwie ein Bodyguard oder so im anderen Auto. Was soll das Auto, hat ja nichts erlebt. Außer, dass der ein bisschen durch Genf gefahren ist, vielleicht mal irgendwie in die Berge zum Skifahren oder so. Der war auch 82 ausgeliefert, 56.000 Originalkilometer mit Bordmarbescheck, alles dabei, Datenkarte, alles, was du willst. Der stand aber auch von 96 bis 2015 mit platten Reifen in der Botschaft in der Tiefgarage.
Weil natürlich für so ein Auto die Reifen unheimlich schwierig zu bekommen sind. Teilweise gibt es die nicht mehr in den Größen, weil das ist eine 14 Zoll Serienbereifung gewesen.
Die Traglast ist hoch.
Genau, die haben eine sehr hohe Traglast.
Das Auto wiegt 2,8 Tonnen leer.
Und von daher ist das mit den Reifen halt wirklich ein Thema. Ganz, ganz schwierig, überhaupt dafür Reifen zu bekommen. Und deshalb hat er auch eine Nummer größer dann bekommen, die klassischen 15 Zoll Gullideckel und dann dementsprechend mit einem Reifen, der die Traglast vertragen kann.
Und das war auch ein Problem. Diese 15 Zoll Gullideckel, die er hat, sind von Mercedes auch aus dem Sonderschutzprogramm. Die sind nämlich, das ist eine andere Legierung, sind verstärkt wegen dem Gewicht. Ne?
Ja, und was halt echt ein Erlebnis ist, also das kann man mal beschreiben, wer von euch schon mal eine Tresortür auf und zu gemacht hat, genau so fühlt sich jede einzelne Tür an. Die sind halt unheimlich schwer und trotzdem, wenn man hinguckt und wenn man sie wirklich nur zufallen lässt, fallen die 100% ins Schloss. Das heißt, keine der vier Türen hängt auch nur annähernd. Wenn man bedenkt, was das Ding wiegt, also die Tür wiegt und wie die Türscharniere ausgelegt sein müssen, da haben die sich schon echt Gedanken gemacht.
Ja, und die Karosserie auch verstärkt sein muss, dass wenn du diese schweren Türen öffnest, dann hast du ja in einem bestimmten Winkel, also eine Hebelwirkung ohne Ende. Das heißt, eigentlich müsste sich ja um, ich sag mal, ein tausendstes Millimeter, was auch immer, wenigstens jedes Mal irgendwie die B-Säule oder das Dach ziehen. Aber tut es scheinbar nicht, weil du die Tür flong, ey, Wahnsinn. Also das ist German Engineering, ernsthaft.
Ja, und
wirklich, ey, war was geil gemacht.
Und wir haben schon eine Refinanzierungsmöglichkeit entwickelt für dieses Auto.
Ja, aber das ist jetzt hier, jetzt mal alle, die mit das ist rechten, nicht rechtens, was Frank gerade für eine Idee hatte.
Nein, das war auch nicht meine Idee.
Und zwar, jetzt kommt, also die Frontscheibe, in der alten Liste stand mal 33.000 Euro, die kostet im Moment mit Austausch 44.000 Euro, diese gepanzerte Scheibe. Keine Ahnung, wer die auch wechseln will. Wenn du zu Carglass fährst, wird wahrscheinlich, wenn die versuchen, die Scheibe anzuheben, dann bricht er denen ihre Hebebühne weg.
Ja, es geht.
Keine Ahnung. Du brauchst
Wirbelsäule.
Du brauchst in irgendeiner Form, brauchst du eine Art Kran oder so. Geht ja gar nicht anders. Ja. Also der Einbau ist schon mal extrem kompliziert, glaube ich. Weil ich keine Ahnung, was die Scheibe allein wiegt. Also ich weiß, die ist ja auch 5, 6 Zentimeter dick, was weiß ich. Und Frank war der Idee, aber wenn die doch einen Steinschlag hat, ne? Dann kann ich doch hier Kostenvoranschlag über die Teilkasko abrechnen und dann einfach nicht wechseln lassen, weiterfahren. Heißt, die Versicherung zahlt hier 44.000, gut, die zahlt nicht 44.000, sondern die zahlt nur 43.850, weil in der Regel hast du ja 150 Euro Selbstbeteiligung.
Ja, und schon ist das gute Auto
bezahlt.
Genau.
Schon ist das Auto bezahlt.
Aber,
weil genau, Verkaufspreis ist 34.900.
Gewesen. Auto ist weg. Tolles Auto. Muss man tatsächlich sich mal ein paar Detailaufnahmen angucken. Wir werden das nochmal, du hast die ja sowieso schon bei deiner Seite gepostet. Ich werde es nochmal auf Facebook und auf Instagram ziehen, damit man da einfach nochmal ein paar Details sieht. Denn ich glaube, das kann sich keiner vorstellen, wie dick diese Scheiben, gerade die Seitenscheiben sind. Und es sind halt, normalerweise, kennt ihr das, in euren Autos sind in der Regel elektrische Fensterheber drin. Der hier hat auch Fensterheber, die sind aber hydraulisch. Weil der Elektromotor war damals noch nicht entwickelt, der in die Tür passt und zuverlässig diese Scheiben hoch runter bewegen kann.
Nee, auf jeden Fall nicht zuverlässig.
Unfassbar, ja. Und auch das Schiebedach hat halt tatsächlich den Griff, den man von früher noch aus dem 123er kennt und so,
Strich-8er,
diesen Drehgriff zum Ziehen. Ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber ich glaube, das ist auch richtig gutes Training.
Ja, weil die auch schwach sind. Eigentlich ein gepanzertes Auto mit Schiebedach ist ja irgendwie Blödsinn.
Ja.
Aber die Araber wollten es wahrscheinlich so haben und da hat man gesagt, okay, 126 ist aber eigentlich immer ein E-Schiebedach. Das gab es ja gar nicht mechanisch. Was machen wir denn da? Und die Panzerung muss ja irgendwie mitbewegbar sein. Also ging es gar nicht anders, wie nur diesen Schiebemechanismus zu nehmen. Weil auch so eine Kurbel, da hätte das Stahl sein. Also hier ist Menschenkraft gefragt.
So ist es. Und nochmal für die richtigen Freaks unter euch. Das Auto hat im Dach hinten eine komplette Stereoanlage eingebaut. Und sowas perfekt Geniales habe ich noch nie gesehen. Mittig, nach hinten gehend als Streifen, hinterm Schiebedach wohlgemerkt. Ja. Sieht aus, als wäre das dafür gemacht. Ich glaube, das wurde auch dafür gemacht. Mit einem Kassettendeck oben drin. Unglaublich. Und einem kleinen Equalizer. Aber unglaublich.
Flach alles, ne?
Ja, unfassbar. Also und, auch davon.
Und dann so typisch Anfang 80er-Jahres-Style, auch so eine prünierte Metalllegierung.
Genau.
Es ist auch Metall, es ist nicht aus Plastik, es ist extrem hochwertig.
Super genial. Habe ich noch nie gesehen.
Reiß sowas. Ich noch raus, bevor der Kunde ist, der hat es gar nicht gesehen, der ist ja vorne, der ist ja nur gefahren. Ja. Ich reiß das noch raus.
Ja, wir können ja mal gucken, ob das dann in deinen Panda passt.
Passt garantiert.
Passt garantiert.
Von vorne bis hinten.
Wollte ich sagen.
Ja, geile Sache. Ja, und dann habe ich aus Versehen noch ein zweites Auto verkauft vorhin. Den Volvo 780. Das war ein bisschen skurril, ne?
Ja, genau.
Der Kunde hat eine Probefahrt gemacht und war dann irgendwie, ja, wie soll ich sagen, also der war von der Körpergröße, hatte halt Probleme. 780er Volvo ist ja ein Coupé. Und der hatte von der Körpergröße dann doch, das hat sich anders vorgestellt, hat nicht so gepasst. Also ihm war das irgendwie dann doch zu eng alles. Und er kam gerade wieder rein und ein anderer Kunde, der löst gerade ein bisschen seine Sammlung eigentlich auf, hatte mir gerade einen BMW Z1 gebracht. Und so, oh ja, 780er Volvo, oh ja, das ist ja schön, das ist ja schön. Und guckt und guckt und guckt und guckt. Und dann der andere, er hieß der Nächste direkt, sagt, nee, der hat den BMW gebracht, das hat ja nichts mit zu tun. Und dann gingen die auch und dann drehte sich der BMW Z1 wieder so und sagt, du ja, dann nehme ich den. Ich sag, wie? Ja, ich nehme den Volvo, das ist doch ein toller Volvo, ich nehme den Volvo. Zack, war der Volvo verkauft.
Schlimme ist, was? Der hat ihn auch gleich mitgenommen.
Ja, der hatte noch die roten Nummern dabei, die er vorher an den Z1 hatte, geil. Ich so, jetzt habe ich hier eine Lücke, mach ja nichts.
Und ich habe nebenbei hier mein Equipment aufgebaut und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also das hat mir auch jetzt danach erzählt, dass er den jetzt gekauft hat. Und naja, also es war schon ganz ulkig. Wir haben heute schon hier eine Menge erlebt und gelacht. Tag ist ein bisschen anders gelaufen, als wir das geplant hatten. Macht nichts.
Ja.
Und hier hinter uns, da steht dein traumhaftes Auto. Und auch das ist keine Werbung, weil du den selber behalten willst.
Ja, ich würde den gerne selbst behalten, glaube ich. Ein Fiat Panda. Country Club 4x4 von 1998, sehr später.
Leute, 98
was viele Fiat gar nicht
Panda,
wissen,
die alte Fiat Panda.
Der alte Fiat Panda wurde bis 2003 gebaut. Der wurde ja ganz lange parallel gebaut. In Italien gab es den die letzten 2 Jahre, glaube ich, hieß der nur noch Young, war so eine Sparvariante. Das gab es bis 2003.
Ja, und als Seat Marbella wurde ja auch lange, relativ lange das gebaut, aber nicht so lange. Ja.
Keine Ahnung, Seat, ja. Was ist Seat?
Was ist Seat nochmal? Genau. Gibt es das noch? Heißt jetzt Cupra, ne?
Ah, die heißt jetzt Cupra, ne? Ah, Cupra, Marketing, alles in Schwarz mit Gold. Nee, mit, hier, Kupfer.
Genau, Kupfer.
Egal, also der Country habe ich bei einem italienischen Händler gekauft, der, ja, wie soll ich sagen, extremst vertrauenswürdig ist. Also der, ich kenne ihn seit 20 Jahren, den Sergio, der ist wirklich der Hammer. Also wenn der dir ein Auto beschreibt, dann ist das zu 1000% so, wenn du das hier anbindest. Das kannst du blind kaufen, dann kommt das hier an. Das ist 1000%ig so, wie er es beschrieben hat. Und ich war sogar überrascht, der hat nämlich Sachen vergessen. Der Panda kommt hier an, ich mache die Heckklappe auf. Der hatte sogar eine Bordmappe komplett mit geführtem Scheckheft, mit Garantiekarte, mit Produktionsschild. Ey, Wahnsinn. Ein Panda 4x4 ist ein Wegwerfauto gewesen. Wurde ja zuhauf in Südtirol von Bergbauern oder von der Polizei oder von sonst wem geschrotet. Und das ist auch das Problem auf dem Markt. Die meisten Panda 4x4, die man sich anguckt, die haben alle in irgendeiner Form Rost. Also Rost ist wirklich ein Problem. Und wenn alle Achsen nur angerostet sind und nur tragende Teile. Ich habe schon so viele gesehen, wo du sagst, okay, der kommt dann tatsächlich aus so einem Bergdorf und ist irgendwie jahrelang nur in Schnee und Salz und im Winter gefahren worden. Und dieser kommt, also ihr seht ihn ja jetzt nicht, der steht ja hinter uns, ich zeige da gerade so drauf, dieser kommt aus, ist in Assisi verkauft worden bei einem Händler, also war noch ein bisschen südlicher stationiert, der Wagen. Und Assisi ist schon, ich glaube, ist schon ein bisschen südlicher wie Rom. Und das ist schon eine Gegend, wo kein Salz, kein Winter, wenig Regen, das Auto hat kein Wasser gesehen. Der Zustand ist phänomenal.
Ja, also ich habe ihn mir eben auch angeguckt.
Unfallfrei, nachlackierungsfrei. Ja. Kannst du nicht reproduzieren, das Auto. Ja. Und da fällt die Entscheidung natürlich schwer, es zu verkaufen.
Ja, also das Auto kommt halt über den Zustand echt. Also wenn man sich den anguckt, auch die Details ansieht, der ist wirklich, normalerweise wisst ihr selber, also so ein Panda sah nach ein paar Jahren schon in der Regel nicht mehr so besonders gut aus, weil die jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt waren, dass sie, wer weiß wie gut konserviert waren oder tolles gut, Blech hatten.
Hier ist der ist 36.000 Kilometer auch erst gelaufen, was ja in 22 Jahren jetzt ja auch nicht so viel ist.
Ja, aber was halt wirklich imposant ist, ist halt die Tatsache, dass auch alle Dichtungen und so eben auch noch sich richtig gut anfühlen, also wie eine Dichtung und nicht so ausgehärtet. Gut, die sind auch nicht ewig alt, ist auch nicht 40 Jahre altes Auto, trotzdem. Zustand ist echt cool, muss ich sagen.
Ja, aber wenn ein Auto 22 Jahre in einem südlichen Land in der Sonne war,
so
dann sieht es in der Regel anders aus.
So ist es. und einfach schön. Also unterschiedlicher kann die Welt ja nicht sein. Ne? Wir reden erst über eine S-Klasse von Mercedes, ein 126er, gepanzert. Und dann reden wir über so ein Auto. Wir haben vorhin schon gescherzt, man müsste die beiden Autos mal gegeneinander antreten lassen, so im versetzten Offset-Crash mit 50 km/h. Aber bitte nicht, genau. Aber ja, sowas gibt's ja immer nochmal, ne? Dass sie so alte Autos irgendwo gegen die Wand fahren lassen, um nochmal irgendwie zu zeigen, guck mal, was da passiert. Da tut natürlich jedem das Herz weh. Ja. Aber kaum zu bedenken. Also, auf jeden Fall.
Hey, das Witzige ist, man glaubt es kaum, Panda Sondermodell Country Club 4x4 mit elektrischen Fenstern, getönten Scheiben und Zentralverriegelung. Wer wusste denn überhaupt, ich wusste das gar nicht, dass es im Panda überhaupt jemals eine Zentralverriegelung gab, aber er hat eine.
Ja, hab ich auch gestaunt, ehrlich gesagt, ja. Haben wir auch schon gerätselt, ob die wohl nachträglich eingebaut ist, aber wir glauben es nicht. Ist schon toll. Also macht schon Laune und Spaß. Was hast du denn noch Schönes verkauft? Beziehungsweise, wir müssen ja tatsächlich drüber reden. Können wir drüber reden? Z1?
Ach so, den habe ich ja nicht verkauft. Der ist frisch reingekommen.
Ja, ich glaube, ein Z1, also BMW Z1 ist ja, glaube ich, als absolut ein Auto, über das wir mal reden sollten. Finde ich eine besondere Spezialität damals, ein Auto zu bringen im Serienprogramm von BMW, was einfach aussieht wie ein Prototyp.
Und elektrisch versenkbare Türen hat.
Genau. Da werden sich viele von euch noch daran erinnern, dass man diese Tür versenkt. Die meisten werden noch nicht gesehen haben, dass das elektrisch vollzogen wird. Die Scheibe dann auch so im gleichen Rhythmus quasi in die Tür gleitet.
Genau, da gibt es einen kleinen Mikroschalter, das ist auch ein Problem, der ist ab und zu kaputt. Also jetzt nach 30 Jahren natürlich erst, dass du drückst den Türknopf, als wenn du die Tür aufmachen willst, mit so ein bisschen Nachdruck, dahinter sitzt der Mikroschalter, klick und dann merkt der, die Tür soll aufhören, dann fährt die Tür und gleichzeitig parallel das Fenster runter und versenkt sich im Schweller. Und der ist so hoch, dass wenn man im Auto sitzt, hat man den so, das ist über der Hüfte natürlich. Ja. Und man darf so fahren, es ist erlaubt, so offen zu fahren.
Genau, es ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl.
Hammer.
Gerade wenn das Dach offen ist und man hat dann eben noch die Seiten so.
Nee, auch wenn das Dach zu ist, nur das ist offen. Hammer.
Ist auch cool, ne?
Ist total cool.
Ja.
Also Z1 fahren, das ist ein richtiges Fun-Auto, das macht schon richtig Spaß. Der hat ja eine Kunststoffkarosserie, die einen Gitterrohrrahmen nur beplankt. Das heißt, theoretisch könntest du die abschrauben, nur mit dem Rahmen durch die Gegend fahren. Also das ist nur eine Verkleidung, ein Wetterschutz, keine Ahnung, aber es hat keine Funktion sonst. Macht auch viele Probleme über die Jahre. Und zwar, wenn die Autos viel in der Sonne gestanden haben und der Kunststoff härtet aus über die Jahre, nach 30 Jahren. Ja, das zieht sich zusammen, gibt Spannungsrisse. Hauptsächlich, ich glaube, am meisten betroffen sind immer so die Kotflügel, Oberkanten, Beifahrerseite und so. Dann reißen die und dann wird es ein teurer Spaß. Du kriegst die Teile alle, aber es kostet halt Geld. Ne?
Ja.
Und der Pflegezustand ist beim Z1 alles. Also hier, wenn man Glück hat, haben wir einen Glücksgriff. Der kommt aus erster Hand und ist erst 22.000 Kilometer gelaufen. Und ist, wie soll ich sagen, Jahreswagen ähnlich vom Zustand irgendwie. Also,
ja, der sieht
schön. Er hat jetzt keine Abnutzungsspuren. Auch er hat ja im Innenraum, die Sitze sind aus so einem bedruckten Nubuck-Leder. Und das verliert so diese, es gibt extra so Nubuck-Bürsten, um das wieder ein bisschen rauer zu kriegen. Die werden so speckig. Die werden so leicht glatt und glänzen an den Kanten hinterher und die verlieren ihre Struktur. Das hat der gar nicht. Die sehen aus, als wären die gerade reingebaut worden. Also
für das ist schon geil. Genau. Also für diejenigen unter euch, die das nicht kennen, Nubuck, das sind so kleine Tierchen, das ist eine Mischung aus einem Schwein und einem Kuh. Und die haben ein ganz besonderes Leder, diese Nubuks. Könnt ihr mal googeln. Wirklich niedliche Tiere, Nubuks eigentlich. Viel zu schade, um sie als Leder zu verarbeiten.
Ich war beim Moment jetzt eingeschlafen bei der Geschichte. Die Nubuks. Die Nubuks. Sind die verwandt mit den Polyamids?
Ja.
Mit den kleinen Polyamids?
Ja, genau.
Ja.
Genau. Ah. Nee, die essen Polyamidsen zum Frühstück.
Ah, okay. Alles klar.
Nubuks. Jetzt hast du es.
Was ist ein Quatsch? Guck mal, rausschneiden.
Ich hab mich übrigens früher unheimlich gefreut immer bei den Z1, weil ist ja so mein Ding, wer mich kennt, der weiß das. Die haben ja so eine Art tarnfarbenes Leder da drin. Das ist eigentlich nach heutigem Maßstab wirklich super dezent. Also wenn man das jetzt sieht, finde ich, stört einen das nicht. Wenn man jetzt so hören würde, tarnfarbenes Leder, ist das komisch. Das Auto war damals wirklich, wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, Technik ist zwar zum Teilen vom E30 damals BMW übernommen, also auch der Motor, 325i.
Antrieb.
Man erkennt so ein, zwei Teile immer wieder, wie Lüftungsdüsen und auch den einen oder anderen Schalter, aber sonst auch von außen, also es ist jetzt keine Lampe irgendwie gleich, also wird jetzt einer sagen, ja doch, was weiß ich, Nebelschlussleuchte, aber es ist wirklich ein Auto, was damals für BMW sicherlich relativ teuer in der Herstellung war. Weil komplett anders als alle anderen und natürlich niemals die Stückzahl erreicht hat, um irgendwie damit ernsthaft Geld zu verdienen. Das war eher so ein, wie soll ich sagen, so ein Prestige-Auto. Ne? So ein Prestige-Auto von BMW, mit dem sie zeigen wollten, wie modern sie sind. Weil das Auto war damals ein Flieger. Ne?
Ich weiß noch, wie ich den ersten bei so einer Vorstellung habe ich ihn gesehen in Rot. Top-Rot. Es sind auch viele in Rot gebaut worden, glaube ich. Also im Verkauf ist tatsächlich sehr beliebt das Traumschwarz, so wie er hier. Und ich habe witzigerweise, ich habe ja schon einige Z1 verkauft und die waren, die letzten fünf waren alle Traumschwarz. Und zwar ein grüner mal dabei. Die waren immer, und die schwarzen, das ist so, von, also gefühlt für mich von der Nachfrage immer das, was ich, meine Lieblingsfarbe war immer Fun-Gelb. Fun-Gelb ist auch die wenigst gebaute Farbe, glaube ich. Das ist so ein ganz helles Gelb, wie so ein schimmeliges, weiß ich, ein bisschen wie Schimmelpilz eigentlich.
Ja, sieht eigentlich aus wie ein leichtes Gelb, was aber schon 30 Jahre in der Sonne stand.
So, na, mega. Fun-Gelb und dann dieses schwarz bedruckte Leder. Da steht, ich weiß nicht, wer den verkauft, aber bei Konradsheim in Österreich hier, rsr.at, übrigens eine coole Seite für Porsche-Fans, weil Dr. Konradsheim, das ist... Also oberstes Regal, auch Wissen, ne? Geil. Den Mann, ich habe mich 2-3 Mal mit dem unterhalten auf Messen. Geil, das ist ein wandelndes Lexikon, mega. Ich dachte immer, ich bin eins, aber ist gut, egal. Der hat nämlich auf seiner Seite letztens ein Z1 gehabt oder beworben. Der war in Fun-Gelb und hatte in passend dazu auch in diesem Hellgelb eine Lederausstattung. Das habe ich noch nie vorher gesehen. Und ganz krass, das Armaturenbrett oben, die Oberfläche, ist in dunkelgrünem Leder dann gewesen. Geil. Also ich fand's Mörder. Ich habe das so repostet Hammer. Auf meiner Facebook-Seite. Da waren ganz viele so, was ist das denn? Ich so, Alter, das ist überhaupt die geilste Kombination Z1, die ich kenne. Und die meisten waren aber so traut sich keiner ran an die Farbkombi. Und ich weiß noch, ich habe ja in Osnabrück studiert, ursprünglich mal, ein paar Jahre. Und in Osnabrück gab's einen Möbelladen, da kam immer ein, das war ein Handelsvertreter. Hat einen fun-gelben Z1 gefahren, hinten mit seinen Stoffproben von den Sofas drin. Ich glaube, wie ich mich mit ihm einmal unterhalten habe, hatte das Ding, ich glaube, der war schon 200.000 Kilometer gelaufen oder so. Das ist ein tagtäglich als Vertreter gefahren mit dem Auto.
Kann man ja.
Aus heutiger Sicht natürlich eine Schande, weil die seltenste Farbe Z1 so einfach zu verheizen. Ne?
Tja.
Aber so war das halt damals.
Aber ich finde grundsätzlich die Diskussion ganz interessant über das Thema Farben, weil da merke ich auch immer, mir ist das bei manchen Autos egal, wenn sie sehr, sehr speziell sind. Da kann es fast jede Farbe sein. Und bei einigen Autos gibt es Farben, bei denen ich sage, nee, in der Farbe würde ich ihn dann gar nicht fahren. So, und beim Z1 zum Beispiel in Rot wäre nicht meins. Ein Golf 2 GTI 16V
der
in Tornado-Rot, den würde ich geil finden.
Ja. Also ich habe mal einen Z1 verkauft, einen grünen, aus erster Hand von einer älteren Dame. Und die hat sich neu gekauft und hat ihn dann zum Sattler gebracht und hat den in einem roten Porsche-Leder innen drin komplett satteln lassen. Der war so grün-metallig mit roter Lederausstattung. Und
was hat sie mit den Nubuks gemacht?
Die Nubuks, die hat sie umgebracht. Die Nubuks hat sie erschossen.
Ja, cool.
Das war ganz speziell. Der stand ganz lange bei einem anderen Händler und keiner wusste irgendwie, wie kann man das verkaufen. Das war ganz merkwürdig. Bei mir stand der in der Woche. Den hat damals ein Herr aus Luxemburg gekauft. War aber auch geil in der Kombination. Du stehst dann davor und denkst, Alter, was ist das denn? Schwachsinn. Und dann guckst du zweimal hin und sagst, wow. Weil der handwerklich perfekt gemacht war, hat er hier einen Sattler gemacht. Und die Farbkombi, irgendwie hatte der was.
Das ist ja sowieso, muss ich gerade daran denken, wo du das erzählst. Das Auto war ja dann offensichtlich Ton in Ton, ne? Der war rot außen, rot innen.
Nee, der war grün-metallic
außen. Ah, der war grün-metallic außen, hast du eben gesagt.
Grün-metallic mit rotem Leder.
Sowas habe ich tatsächlich auch mal verkauft als SLK. Da haben mich damals meine Kollegen einmal gesagt, du spinnst, ne? Dunkelgrüner SLK. Und dann mit rotem Leder.
Ja.
Wollte die Dame so? Ich muss sagen, sorry, also rot zu dunkelgrün passt aus meiner Sicht. Jetzt werden viele sagen,
Kombination.
Eigentlich ist das eine klassische Kombination.
Ja, also
eine sportliche auch.
Ist eine sportliche, klassische Kombination, wenn du mal so ein bisschen googelst und in England landest.
Genau.
So bei alten englischen Roadstern. Es ist keine unübliche Farbkombination gewesen, also dunkelrotes Leder zu dunkelgrün. Also das finde ich jetzt, also ich finde auch, dass es nicht unpassend.
Was halt immer ein bisschen problematisch ist, weil sich einfach die Materialien unterschiedlich verhalten. Es gibt ja Autos, die tatsächlich innen die gleiche Lederfarbe haben wie außen die Außenfarbe. Und bei Rot, vielleicht erinnerst du dich, gab es da immer mal so ein paar 107er also alte SL, außen rot, innen auch lederrot. Yeah. Und dadurch, dass sich ja diese Innenraummaterialien unterschiedlich verhalten, sieht so ein Auto nach 30 Jahren aus wie eine Mischung aus zig Rottönen. Yeah, yeah. Alles sieht ist komisch unterschiedlich. Aus. Sieht komisch aus. Aber du hast es vielleicht auch gerade vor Augen, dieses Knallrot in einem 107er, wo wirklich das Armaturenbrett und alles ist rot. Alles rot war. Alles rot. Das war eigentlich der Wahnsinn. Gibt es heute super selten eigentlich. Ja, ja. Habe ich in Bremen auf der Messe mal ein Auto gesehen, in Silber außen und dann mit diesem komplett rot, das sah Hammer aus. Ja. Also wirklich toll. Ja, aber 107er, gute 107er sind auch echt selten geworden. Und ja, der, den du jetzt hier hattest, der hat ja auch die Garage schon wieder verlassen.
Der 420er. Genau, der ist auch ist abgeholt worden, genau wie der 996 ist weg. Mhm. Der schwarze Carrera 3.2 ist weg. Ja. Es wird leer. Nee, passiert ja. Ich denke mal, es wird leer, aber jetzt stehen hier schon wieder noch nicht inserierte Fahrzeuge. Ein VW T4-Bus, Kamai Club Van.
Kamai, da sind wir wieder bei Kamai. Wir starten durch 80er Jahre.
Von 1992, ein früher T4 Fünfzylinder. Voll ausgestattet mit Kamai Einzelsitzen, mit so Flugzeugsitzen drin und so Umbauten. Dann ist noch gekommen 850R Volvo Kombi in Monza Rot mit für einen Volvo Kombi moderaten 130.000 Kilometern. Zustand ist auch top. Dann kommt noch ein Peugeot 504 Coupé, das habe ich vor 10 Jahren verkauft, es kommt zurück. Ein frühesten 72er noch mit den Dreikammerrückleuchten.
Dreikammerrückleuchten, genau.
Genau, in dunkelblau, 2 Liter Kugelfischer-Einspritzung. Da ist der Z1 gekommen, der 780 ist gerade gegangen aus Zufall. Das ist ja kommen und gehen immer, ne? Ist immer spannend.
Der Kamai T4, das interessiert mich nochmal. Also den finde ich ja ganz cool. Ich habe ihn mir vorhin mal angeguckt. Der hat auch eine geniale Ausstattung, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, hat Klima, hat Automatik, ist richtig?
Klima, Automatik, Sitzheizung.
Genau, dann genau. Zwei Schiebedächer?
Zwei Glasdächer.
Genau. Also das ist ja schon für Anfang 90er ein T4-Bus mit Automatik und Klima ist ja schon...
Hey, ja. Das Ding hat neu über 100.000 Mark gekostet.
Boah, ist unfassbar. Unfassbar wäre damals für einen, in Anführungsstrichen, Transporter, denn man muss sagen, das ist schon Transporter.
Ich habe auch noch einen 5-Zylinder-Motor. Mhm. Also so die Kombination ist schon schräg.
Wie viel PS hat er?
Ich glaube 120.
Okay. Ich kannte die damals noch, wir hatten damals, als das Ding neu war, das ist ganz interessant, ich kann mich noch an das Fahrgefühl erinnern. 92, ja, 94, genau. Ich war ja bei der Feuerwehr damals und wir hatten bei der Feuerwehr damals, hatten wir natürlich einen T1, einen T2 und dann kam der T4. 115 PS Maschine damals drin, gehabt, 2 Liter, wenn ich mich nicht irre. Und das Ding fuhr sich ja recht fix. Ne? So, dann bist du mit 5-6 Leuten belastet damit losgefahren zum Einsatz. Aber du hast richtig Gewicht auch an Bord gehabt und das Ding bremste natürlich nicht wie ein PKW. Also wenn du es damit übertrieben hast, hast du das Ding in der Kurve weggeworfen, ne? Weil, ja, Leistung war ja da, fühlt sich alles an wie ein normaler PKW. Die Autos waren ja wirklich eine Welt anders als T3, ne? Muss man schon sagen, ne? Die fuhren sich dann wirklich richtig
Lichtjahre.
Gut.
Lichtjahre,
genau. Und von daher kann ich mich noch gut daran erinnern. Also ich glaube, mit so einem Auto kann man durchaus Spaß haben, ne? Kann man viel mit anfangen, ne? Sechssitzer, Einzelsitze,
nee, was willst
gepflegt.
Du denn machen? Was willst du damit machen?
Mit der Familie mal losfahren.
Warum?
Ja, weil alles andere nicht geht gerade.
Wohin?
Dahin, wo man nicht hin darf wahrscheinlich.
Warum nicht mit einem normalen Auto?
Ja, magst du keine Busse? Oh, ich jetzt wird's nicht. Gefährlich.
Nee, weißt du, ich finde es auch cool, dass so ein Zeitzeuge, auch in diesem Farbdesign.
Ja, der zweifarbig.
Zweifarbig mit diesem grünen Silber innen drin, auch dieser grünliche Innenraum und so, das ist so richtig Anfang 90er Jahre, das ist totaler Zeitgeist, auch mit den Spoilern und so weiter. Das ist das, was ich cool finde, aber was soll ich mit so einem Bus?
Ja, ich glaube, das sind
also halt... Der jetzige Besitzer fragt sich es nämlich auch, glaube ich.
Ja.
Der hatte lange gesucht und hat endlich mal so einen Kamai Club Van gefunden, dann hat er ihn gehabt. Ja, und dann hat er einmal gesagt, hat eine Tour gemacht, sind sie zu sechst ins Phantasialand gefahren.
Ja. Fast zum Auto.
Und
die. Fast zum Auto.
Ja, genau.
Phantasialand ist, glaube ich, auch von 92 stehen geblieben.
Genau, so, und das war's. Also sonst der Nutzen, wenn es als Transporter benutzt, keine Ahnung.
Ich, ah, mit, ich, Also mit Familie ist das schon ganz cool, muss man schon sagen. Und die Leute, die auf so einem Auto stehen, die schätzen das halt auch. Weil du kannst damit gut reisen, du hast damit alle Möglichkeiten. Du hast relativ einfaches Handling mit einem Kind beispielsweise. Ist aber Geschmackssache. Also ich muss sagen, ich habe da nie einen Bezug zu gehabt. Bei mir hat sich der Bezug erst im letzten Jahr dazu ergeben, als ich als Dienstwagen viele Monate ein Marco Polo hatte. Und das ist
Polo?
Die Mercedes, genau, den Marco Polo.
Den das Markt
ist,
von Polo.
Genau, das ist die Mercedes V-Klasse quasi als ich sag mal, Van, Camping, Reisemobil, sagt man. Ist ja auch kein wirkliches Wohnmobil, ne? Dazu ist er dann zu klein. Aber ich fand das super. Und er fuhr sich eben auch normal wie ein Pkw, hatte alle Vorzüge eines normalen Pkw. Ja. Aber es ist Geschmackssache. Ich glaube, entweder man ist so ein Bustyp oder man ist es eben auch nicht. Ich finde das Auto hier genial, weil er eben, wie du schon sagst, ist so ein wahnsinns 90er Zeitgeist. Ich habe ja die letzten Tage kaum was anderes gemacht, als irgendwie dem D&W-Katalog geblättert. Und das ist so ein Ding, so, der hat das komplette Programm hat er an Bord. Gerade von außen.
Von wann ist der?
Der Katalog?
Ja.
90.
Ah ja, dann passt das, ist ja die gleiche Zeit.
Ja.
Das ist eine Hochphase der Spoileritis, würde ich sagen, ne?
Ja, absolut,
also,
ja.
Das ist absurd. Man hat ja alles verspoilert und mit Seitenschwellern, was ging, jedes Auto.
Ich habe ein Bild
gemacht. Ich habe übrigens wohl gesagt, jedes Auto, ja. Ne? Ich war ja gestern auf der Seite, man sucht ja für so einen Panda, eine deutsche Betriebsanleitung habe ich gesucht, bin dann auf einer belgischen Homepage gelandet und habe dann von einem Hersteller Lester, kannte ich nicht, einen Kühlergrill gefunden für den Fiat Panda mit 4 Scheinwerfern, mit 4-eckigen Carello-Scheinwerfern. So skurril habe ich erstmal gekauft, den Kühlergrill, weil den muss man mal montieren und mal gucken, wie das aussieht. Das ist so richtig 90er Jahre, auf die Idee ist sonst keiner gekommen. Also, ne?
Das ist genau, das ist komplett 90er Jahre und ich habe neulich ein Bild gemacht, ich habe es aber noch nicht hochgeladen, nirgends gepostet. Auf einer Seite im D&W-Katalog sind von ganz vielen Fahrzeugen so übereinander immer nur so ein Ausschnitt, die ganzen böse Blickautos, also sprich die, ne, Golf 2, also ja. Alles, wo es damals böser Blick für gibt. Diejenigen unter euch, die jetzt nicht wissen, was böser Blick bedeutet. Also es war so eine Mode bei Fahrzeugen, häufig die eben 2 runde Scheinwerfer oder eckige Scheinwerfer, was auch immer hatten, unter der Kante der Motorhaube eine weitere Blende anzubringen, damit das Auto etwas grimmiger guckt. Also
weil die Scheinwerfer leicht abgedeckt sind, nicht mehr ganz rund sind.
Genau, ja. Genau. Und das war damals auch erlaubt. Also die hatten eine Freigabe, eine ABE, irgendwie was auch immer. Und es war also eine dermaßen starke Modeerscheinung. Da kann man stundenlang über diese Dinge reden. Das ist wie die abgetönten Heckleuchten, die es dann auch gab. Das war ja auch der letzte Schrei. Jeder wollte für sein Auto abgetönte Heckleuchten haben. Ja? Nachher war es dann bichromatisch, aber eine Zeit lang war es schwarz.
Ja.
Und das war einfach total
en vogue. Wie hießen die Proline oder was?
Proline gab es und auch von Carmine gab es die auch. Ja, oder meinst du jetzt die Heckleuchten?
Heckleuchten.
Nee, irgendwas mit Inpro. Inpro hieß
Inpro,
die.
Genau.
Inpro,
genau. Inpro hatte alles an dunkelroten und schwarzen Heckleuchten. Also unglaublich. Ich kann mich noch an die Werbeanzeigen erinnern.
Ganz ich auch. Es waren vor allem immer so schwarze Anzeigen. Waren
das. Ja, gibt es das noch, Inpro?
Ja, müssen wir mal gucken.
Kam gibt's nicht aus Hamburg sogar, Inpro? Ich weiß es gar nicht mehr. Müssten wir mal googeln.
Die müssten sich doch in der Zeit kaputt gelacht haben, oder?
Ja, klar. Also, die haben ja 7,5 Tonnerweise abends die Pakete zur Bundespost gefahren, ja. um getönte Golf 2 Rückleuchten ja. zu verschicken und so,
ja, weißt du? Ja, ja. Und auch beim 3er BMW, beim E30 war das auch recht häufig. Ja,
Inpro war ganz, das ja. war, genau, das war ja. das. Inpro ja. war, die waren, ich glaube, Marktführer, würde ich mal
ja, behaupten heute. Ja, und was die auch hatten, und das hat ja wirklich jeder gemacht, früher beispielsweise beim BMW E30, aber auch alle anderen BMW-Modelle, die hatten ja in der Stoßstange eckig die Blinkleuchten und die waren immer orange, also die, Entschuldigung, nicht die Leuchten an sich, sondern eben, ja doch, die Blenden halt, ne? Und die gab es ja in weiß oder in schwarz oder so, leicht gräulich. Die konnte man mit 2 Schrauben rein und raus. Und das hat das Gesamtbild sofort verändert. Und das hat jeder gemacht, ne? Also die Dinger hast du dir dann irgendwie hingelegt. Ja, finde ich schon cool. Also das ganze 80er-Jahre-Tuning, das flasht einen irgendwie so ein bisschen weg. Das war schon eine Menge. Du hast angefangen mit dem Grill.
Ich kam schnell drauf.
Du hast auch noch Felgen bestellt.
Ach so, ja, ich habe noch in eBay Kleinanzeigen die Borbet A-Felgen in 13 Zoll für einen Panda gefunden, mit diesem Arbeitsskorpion in der Mitte auf dem Deckel. Der bietet die mit, ganz geil die Anzeige, mit Ganzjahresreifen an. Haben noch Profil, sind nicht rissig, aber aus 2009 habe ich natürlich geschrieben, Also die Felgen ja, Reifen nein, bitte. Also ich würde die gerne ohne die Reifen haben, weil die Reifen will ich eh nicht mehr fahren. Die sind schon mal neu lackiert, sieht nicht schlecht aus, aber ich lasse die nochmal anders lackieren, die Felgen. Und zwar, ich habe ein altes Werksfoto gefunden, wo hat man mal so ein Panda, irgendwie so ein Sondermodell getuned, Giorgiaro hat da mal was gebaut, auch ein grauer. Und der hat auch diese Borbet A-Felge drauf auf dem 4x4 mit einem sehr grobstolligen Reifen. Dann wirkt die Felge noch ein bisschen kleiner. Und da ist der Stern Anthrazit lackiert. Und hier bei dem Panda Country Club sollte man den Stern in so einem Mint lackieren, passend zu diesem Decal, zu diesem Seitenstreifen, den der Wagen auf der Karosse hat. Und mehr 90er geht doch gar nicht, oder?
Das stimmt, ja.
Mal gucken.
Ja, gerade dieser Farbton, das ist ja so ein Türkis.
Ja.
Türkis ist ja auch so eine Farbe der
Mint-Türkis,
90er. Mint-Türkis,
ne? Irgendwie so. Ja, genau. Ja,
hast du auf dem Suzuki-Gitarre.
So mein Weiß.
Ja, Suzuki-Gitarre, ja, hinten, ja, ja. Der Reserveradschutz.
Ja, ja. Stimmt. Ah, da gab es noch hier, wie hießen, es gab Vitara, da gab es so dieses Suzuki Coupé, wie hieß der denn nochmal? Blablabla 90 oder so? Es gab doch so eine Art Coupé mit so einem T-Woof. So ein Gelände-Coupé.
Ja.
Weißt du?
Ach, ja.
Ganz schräges.
Oh Gott, nein, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst den tatsächlich mit Stufenheck.
Ja, ja.
Der eine
Kabine
hat und Stufenheck mit so einem Kofferraum. Ja, ganz skurrile Form.
Ja.
Ja, genau.
Das im Endeffekt das erste SUV-Coupé, wenn du so willst.
Sorry, darunter könnt ihr euch jetzt nichts vorstellen. Das müssen wir tatsächlich mal posten, weil wir selber, der heißt tatsächlich XC90?
Nee.
Irgendwie sowas heißt der.
X90?
Heißt der X90? Also irgendwie so, wir finden das. Das ist tatsächlich so ein Auto, wo man sagen kann, der gefällt, glaube ich, fast keinem mehr heute.
Nee.
Also, und der macht gar keinen Sinn. Also der macht auch gar keinen Sinn. Das war ein Zweisitzer.
Ja, genau.
Das ist ein Zweisitzer-Jeep mit Stufenheck. Ich weiß gar nicht, wer sich sowas ausdenkt.
Und den gab es oft mit Grafiks an den Seiten.
Ja, um noch irgendwas zu retten.
X90 hieß der. X90 ist X90 SUV. Ich habe es hier gerade gegoogelt nebenbei. Guck mal, den gab es genau in so einer Farbe auch.
Ja, genau, das ist das Ding. Genau. Gab es da nicht so ein Sondermodell, Jacques Cousteau oder so?
Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall, ist eine abenteuerliche Konstruktion.
Ja.
Aber ein SUV-Coupé, ne?
Ja, wobei, wenn man jetzt ehrlich ist, also ich meine, das ist jetzt, sind wir jetzt gerade drauf gestoßen, haben wir uns ja nicht drauf vorbereitet. Eigentlich wäre das ein Auto, bei dem man mal gucken müsste. Und wenn man so ein Ding findet in einem genialen Zustand, wäre auf jeden Fall ein Garage 11 Auto.
Sicher.
Wäre auf jeden Fall ein Garage 11 Auto. Und jeder würde sagen, was ist das denn?
Ja, jetzt spinnt er wieder.
Ja, genau, jetzt spinnt
aber
er wieder.
Aber ich würde hier auch eine Multipla hinstellen, Fiat, ne?
Ja,
wir reden von der Multipla aus 90er Jahren. Ne? In schwarz, mit rotem Stoff. Und dann gab es als Extra, der hat ja vorne drei Sitze gehabt, gab es ein geiles Extra, Mittelsitz fehlt, dafür ist aber eine Kühlbox eingebaut ab Werk. Genau so muss er sein.
Ja, ja. Und dann erzählen, wer ist doof.
Nee, irgendwo habe ich letztens gelesen über den Wagen, das wäre dann doch der Beweis, dass die Funktion über die Form gewonnen hätte.
Ja.
Die Frechheit, das Auto ist vom Design so geil. Also wirklich, du musst sie in Ruhe angucken, musst das. Geiles Auto.
Liebe Hörer, wenn euch jetzt schlecht ist, wir reden gleich wieder über schöne Autos. Was ich immer wieder merke, Jens, eigentlich ist das hier ja immer so ein bisschen Farbenkunde, ne? Weil neulich hat ja der Innocenti De Tomaso hier die Garage 11 verlassen, der war ja knallgelb und dann hast du gedacht so, boah, irgendwie fehlt hier gelb, ne?
Ach so, ja, hier steht jetzt noch wieder ein gelbes Auto. Genau, jetzt wo du sagst, hier steht noch ein gelber Fiat 127. Den hatte erst der Volker Janssen im Angebot bei Movisti und da habe ich dann schnell gesagt, bring mir den mal schnell lieber hier hin. Ganz geil eigentlich. Der Wagen stand wohl lange in einem Autohaus im Showroom und da hat ihn jemand vor 11 Jahren gekauft und hat sich den dann sportlich hergerichtet. Also jemand aus der Fiat-Szene, der auch Ahnung von der Sache hat. Und es gab mal 77 ein Sondermodell, das hieß tatsächlich Fiat 127 Abarth. Also ein Modell 127 Abarth gab es so nicht, sondern nur ein Sport später mal. Mhm. Und dieses Sondermodell in Deutschland, der war nur in Gelb, Signalgelb oder in Rot. Und der hatte halt ein Drehzahlmesser zusätzlich, so Rallye-Streifen, Zusatzscheinwerfer und so weiter. Und das Modell hat er als Vorlage genommen, wo immer der diesen Drehzahlmesser her hat. Mhm. Der ist nämlich von Velia einer. Der Drehzahlmesser ist 270 Grad.
Ja, ja, und der fängt
drei Viertel
an?
Rund. Ja.
Wo fängt der an?
Wie? Bei Null.
Ja, ist klasse. Wie bei Null, aber wo steht der Zeiger? Steht der Zeiger, wo steht der? Auf 12 oder steht der auf 3?
Nee,
auf 9. Nee.
Wieso?
Ja, kann ja überall anfangen, der Zeiger.
Ach so. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Egal. Okay. Diesen uralten Drehzahl, den originalen, hat der Wagen. Und dann hat er Abarth-Felgen, dann hat er diese Streifen auch drauf. Dann hat er ein echtes Abarth-Lenkrad, einen echten Abarth-Schaltknauf. Dann hat er einen Fächerkrümmer, Doppelvergaser, einen Sportauspuff. Also der rührt auch ganz schön. Also der ist
ja, daher kommt ja der Begriff abartiger Sound. Abartiger Sound.
Achso, abartiger Sound. Boah, ey, das war echt.
Boah, man war so ein flaches Ding rein, ey. Flach, ey. Man
war so ein flaches Ding hier rein. Fitz-Asmus-Niveau. Ja.
Es ist mir eine Ehre.
Ja. Fitz-Asmus-Niveau im Autobereich. Der Fitz-Asmus in der Automobilbranche. dieser Fiat ist auf jeden Fall mit sehr viel, man merkt, dass ihn einer mit Sachverstand aufgebaut hat, der von dieser Sache Fiat auch Ahnung hatte. Und tolles Auto.
Knallgelb. Der ist wirklich knallgelb. Ich kannte diese Autos, also man kennt sie, aber ich kenne sie überhaupt nicht mehr aus dem Straßenbild oder aber auch nicht so von Messen und so. Ist ein Auto, was relativ selten vorkommt. Ich hatte dann so in der, als er das erste Mal davon erzählt hat, habe ich gesagt, der hat doch so eine komplette, in Anführungsstrichen, Metallfront, weil da ist wirklich alles ist Blech, ne? Und dann sind die verschiedenen Elemente dort eingefasst und ist auf jeden Fall extrem sehenswert, finde ich, weil eigentlich hat er eine super, super sympathische und irgendwie auch klein sportliche Form, ne?
So wie ich.
Ja, stimmt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, und ich glaube, das ist Unterbewusstsein, dass man wirklich so auf Autos in bestimmten Farben dann eben auch reagiert und sagt, das fehlt mir jetzt hier.
Das kann sein. Ja. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Aber nee, manchmal ist es auch so, manchmal ist es wirklich, du gehst hier so durch, ein bisschen grau hier alles irgendwie. Und heute ist hier wieder so, da steht ein goldener, ein roter mit goldenen Stoßstangen, ein knallroter, hier steht ein gelber. So, genau. Weißt du, so ein bisschen Farbe drin in der ganzen Sache.
Ja, und ich finde, das macht ja, finde ich, auch Oldtimer und Youngtimer und klassische Fahrzeuge aus, dass sie eben in einer zeitgenössischen Farbe sind. Und wenn ihr euch mal so alte Bilder aus den 70ern anguckt, so aus dem Straßenverkehr, dann werdet ihr merken, oh, früher hatten die Autos alle Farben. Das ist halt heute weggefallen. Ist halt komplett weg. Wir sehen nur noch graue, schwarze, silberne Autos. Haben wir bestimmt auch schon mal gesagt, aber die 70er waren da wirklich herausragend. Und viele Farben, die dann ja, und das ist ja das Schlimme, die Autos wurden ja dann in den 80ern, wenn sie halbwegs noch was wert waren, häufig auch umlackiert, weil man sie dann wieder in eine Farbe lackiert hat, ja, die in den 80ern innen war. Ne?
Ja.
So, aber
übrigens, das finde ich, ist, da können wir mal einen Podcast drüber machen, über umlackierte Autos. Ich finde, es sieht immer so komisch aus, wenn du ein Auto, so siehst ein Auto und es umlackiert und du siehst sofort, die Farbe gab es noch gar nicht.
Ja.
Weißt du?
Ja, ja.
Gerade
ja, ja.
Wenn du zum Beispiel einen jetzt aktuellen dunkelgrauen Metallic-Ton nimmst und in der Farbe zum Beispiel, weiß ich, einen Fiat 500 lackierst oder so.
Das ist gruselig.
Der ist so gruselig wie die Typen, die sich irgendwie mit 50 Jahren ihre drei fusseligen Haare noch färben.
Ja, weißt das du? Ist gruselig.
Wo du sofort siehst, die Haare sind gefärbt. Du siehst es in dem Moment.
Die Natur hat keine lilafarbenen Haare.
Genau, und du siehst keine auch so, Chance. Keine Chance. Du siehst auch sofort, nein, diese Haarfarbe hat dieser Mensch original nicht gehabt, weil die gar nicht zum Ton passt. Dann. Und besonders fies finde ich es immer, wenn sich ältere Herren dann die in so schwarz oder so färben lassen.
Ja.
Und man sieht, der hat im Leben keine schwarzen Haare gehabt.
Ja,
die waren so Straßenköter, dunkelblond vorher. Und ich sagte, schwarze Haare. Wie so ein.
Ja.
Genau, und so sehen diese Autos dann auch aus.
Ja, beispielsweise, also ich kenne das ganz gut, du wirst da wahrscheinlich bei allen Marken auch mal was zu sagen können. Ich kenne es ja bei Mercedes, da konntest du immer gegen einen gewissen Aufpreis eine farbfächerübergreifende Lackierung wählen. Das heißt, du konntest eine Lackierung wählen, die es bei einem anderen Mercedes gab, aber nicht bei der Baureihe. Das heißt, wenn ich ein Auto sehe, dann gucke ich immer, gab es diese Farbe in dem Baujahr bei einem anderen Auto, dann ist das möglich gewesen. Also wenn du damals zum Beispiel losgegangen bist, Ende der 90er, wolltest du eine E-Klasse in Linaritblau haben, das ist dieser Blauton vom SLK, dieser relativ knallige Blauton, den es damals gab, dann ging das. Aber was eben nicht geht, ist eben tatsächlich, und das ist recht häufig auch vorgekommen, so Strichachter, die dann lackiert worden sind in irgendeinem, ich sag jetzt mal, fiesen Metallic-Ton, den es dann deutlich später gab. Oder was weiß ich, in Obsidian-Schwarz-Metallic oder so ein Quatsch. Das hat man ja auch dann schon Anfang der 2000er nochmal gemacht. Das würde man heute halt alles nicht mehr tun, ne?
Nee.
Also
ich bin da kein Freund von. Überhaupt Color-Change finde ich schwierig. Das wird ja immer dann als Color Change verkauft.
Ja, gut, es ist halt ein Begriff, ja toll. Also.
Ja, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, was das soll.
Ja.
Also ich finde es auch von der Werthaltigkeit her interessanter, wenn ein Auto original ist.
Ja.
Und wenn ich jetzt einen roten Fiat Panda hätte haben wollen, dann muss ich mal einen kaufen. Genau. Aber nicht den rot lackieren.
Genau.
Meine Meinung.
Ja, ist nochmal, da kann ja jeder kann ja im Zweifel machen, was er möchte.
Ich muss es ja nicht gut finden.
Nee, genau, aber man kann ja, wenn man das jetzt mal neutral betrachtet und mal außen vor lässt, ist es halt definitiv so, dass ein original lackiert, nachlackiertes Auto in dem ab Werk auch lackierten Farbton deutlich wertiger und deutlich hochwertiger ist als eins, was irgendwann mal einen Color Change bekommen hat.
Auch werthaltiger auf die Dauer.
Genau, genau.
Ist, witzigerweise, das ist erst in einem Bereich, wenn du so einen Ferrari dir anguckst, das ist unsere 50 GTO. Und da sagt einer, ja, der ist zwar rot, aber der ist dann irgendwie in den 80er Jahren mal silber lackiert worden. Da regt sich keiner drüber auf, weil das Auto eh 20 Millionen kostet. Weißt ja. du? So irgendwie, es gibt so ein paar Beispiele, wo dann, da ist das plötzlich dann egal, wobei ich es Schwachsinn finde. Also ich finde es von der Grundsache her blöd. Aber ich mag es, ist auch egal. Jeder macht es, wie er es will.
Ja, ich glaube.
Was hast du dein GTO auch umlackieren lassen?
Ich habe meinen GTO natürlich auch umlackieren lassen. Schon dreimal immer.
Echt?
Ja, ja.
Du bist ja wie so ein Fähnchen im Wind, ne?
Ja, es gibt ja.
Was hast du gerade? Du musst zum Optiker, hast du gesagt?
Ich muss tatsächlich am Samstag zum Optiker. Ja. Ja. Ich gucke mal, was die noch
Endlich
machen können.
Kriegen die das hin mit den Gläsern?
Ja, genau. Ja. Dann brauche ich mit dir hier nicht mehr darüber streiten, ob irgendeine Scheibe getönt ist oder nicht. Dann sehe ich das auch vielleicht wieder. Ja. Mal gucken. Nee, also Farbe ist auf jeden Fall ein Thema. Wie wär's denn, wenn wir noch eine Runde Quartett Roulette spielen?
Ja, komm, was sagst du davon? Abschließend einmal Quartett Roulette.
So, welches wollen wir nehmen? Die sind beide geil.
Das.
Das. das da heißt rasante Schlitten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die ersten beiden Karten packen wir weg, die hatten wir nämlich schon.
Ach, das
hatten wir
nämlich letztes Mal auch. Ah, okay.
Genau, genau. Ist auch eins meiner absoluten Favorite-Quartettspiele. Wobei, ich bin noch lange nicht bei allen durchgestiegen. Ich bin noch dabei. Bitte ziehen Sie jetzt! So.
Oh.
Oh, sagt er. Deutsches Auto?
No.
Italienisches Auto?
Si. Ich sag dir mal, was noch in der Kategorie ist.
Ah, das hilft immer nicht, da sind komische
Doch,
Sachen
dabei. Doch, so interessant,
dabei.
Das ist die Karte A, 7A, B ist Di Tommaso, C ist Sparo und D ist Rolls-Royce Camargue.
Dann ist das ein Bertone?
Nein.
Nein? Ist das nicht die Bertone-Studie?
Ist kein Bertone, ich kann dir so viel verraten, so viel ich weiß, ist es ein Ital-Design von Giorgiaro, der Wagen.
Oha.
Hat vier Türen.
Hat vier Türen. Ein Maserati?
Genau, Vorname fängt mit M an, hört mit Aserati auf.
Also ein Quattroporte.
Richtig.
Ja, okay, ein früher Quattroporte, ne? Ist das, glaube ich.
Ja, so ein mittlerer Quattroporte aus den 80er Jahren, den mit 4,9 Litern, 8 Zylinder, 270 PS, fand ich immer geil, den Wagen.
Wahnsinnsauto. War auch so ein Begriff. Quattroporte war so ein richtiger Begriff.
Ja, der hat auch, heißt nichts anderes übersetzt wie
als vier Türen. Klar.
Vier Türen,
klar.
Der Name heißt vier Türen.
Trotzdem, das hat eine mega Wirkung.
Das ist ein Mercedes vier Türen, auch was.
Und Maserati hat es ja gemerkt, dass sie irgendwie 30 Jahre später nochmal gesagt haben, pass mal auf, wir lassen den mal wieder auferleben. Und ist ja auch ein Auto, was durchaus seinen Markt hat.
Den gab es, zum Schluss hieß der nicht mehr Quattroporte, zum Schluss hieß der Royal. Maserati Royal hieß er zum Schluss.
Wer?
Ja, der Quattroporte.
Ja, aber hieß er denn nicht nachher auch wieder so, in den 90ern noch?
Das ist ein anderes Modell gewesen.
Ja, der hieß aber wieder Quattroporte.
Quattroporte in den 90ern war ja mehr oder weniger ein erwachsen gewordener Biturbo
424
so ungefähr. Auch mit einer, nee, der hat eine Gandini-Karosserie gehabt.
Ja, das Hinten war nochmal eigentlich sehr geil. Auch also sehr geil. Auch die Heckleuchten, Frontleuchten.
Gab es einen 2 Liter Sekt, habe ich einen einzigen hier mal verkauft vor ein paar Jahren. Das war sogar ein deutsches Modell, ein 2.8er, die gab es oft als 2 Liter da, ne? 2 Liter, 6 Zylinder Turbo.
Genau.
Aber das war jetzt der alte hier, der 8 Zylinder, den fand ich schon immer ganz cool. Der ist ja ganz eckig, auch innen drin, sehr, sehr eckig, ganz eckiger Armaturenbrettträger.
Und recht voluminös auch. Ne?
Voluminös, und hat der innen drin so geile Sitze. Und zwar sind die mehr oder weniger auch längseckig abgesteppt. Und aber sehr opulent gepolstert. Also die haben dann so Runden wie so ein Chesterfield
Sofa. Ja, ja, genau.
Also im Endeffekt ein modernes Chesterfield, so, weil du nur zwei Falten hast mit jeweils so zwei
und
Knöpfen.
Und häufig drin. Auch, ich sage immer Chesterfield-Farben, weil das meistens helles Leder
geil,
war.
Geil, ist echt geil.
Ja,
das cool. ist so ein richtiges Grand Seigneur-Auto, finde
ja,
ich.
Ja.
Das ist so richtig so,
aber auch ultra selten in einem tollen Zustand.
Ja, ne? Das Problem ist, das Auto hat ja jahrelang relativ wenig gekostet. Ich glaube, genau. Das ist auch jetzt noch nicht so richtig teuer. Und das sind immer die Autos, die dann bei Leuten landen, die auch nicht in die Vollen gehen, ne? Die nicht investieren
Technik,
in die Autos.
Technik. Das ist dann nämlich das Entscheidende. Ja. Und die am Laufen zu halten, kostet halt Kohle.
Die Karosserie auch. Also ja. Ich glaube nicht, dass du die rosttreu findest, diese Autos.
Ich habe die letzten Quattroporte, damals kann ich mich noch gut dran erinnern, da war ich als junger Mensch mal auf irgendeiner Messe. Ich glaube, damals gab es so eine Autoboote-Freizeitmesse in Hannover. Aha. Und da standen die letzten Quattroporte in so fiesen Lackierungen, so ein ganz knalliges Grün. Dann gab es tatsächlich so Monte Carlo Magic, so eine Farbe, die blau-grün changierte. Die haben versucht, die Dinger an den Mann zu bringen, ging nicht mehr. Also die Autos waren ja dann irgendwann tot, wollte kein Mensch haben, so ein Ding. So, ich habe auch eine Karte gezogen. Ah, ja, okay. Das müssen wir vielleicht rausschneiden. Nein, ich sage jetzt nicht viel dazu, weil das ist jetzt ein Zufall, ne?
Maserati B-Turbo.
Ja, also Maserati B-Turbo, ein Coupé, auch so eine schöne Farbkombination hier auf der Karte in Braun mit Beige. Und die 2-Liter-Variante, die ja häufig war.
Steht da 2-Liter-Hubraum?
Ja, steht 2-Liter-Hubraum, 6-Zylinder. Also es war im Grunde die Italien-Variante, kann man sagen.
Ja, bei uns war wegen der Steuer immer noch.
Ne? Genau.
Wir hatten ja in Italien immer noch den ab 2-Liter-Hubraum Sonderluxussteuer mussten die zahlen, glaube ich, ja. Mhm. Und deshalb hatten die Autos dann 1.998 Kubik als 6 und als 8-Zylinder genauso. Also so kleine Zylinderchen.
Genau.
Hatte ich selber auch mal so ein Biturbo. Ich hatte ein SI. Also das ist schon einer mit Ladeluftkühlung gewesen. Mhm. Italienisches Sondermodell. Die waren immer zweifarbig, die SI. Die waren schwarz, unten dunkelgrau, silber, unten dunkelgrau oder rot, unten dunkelgrau. Und meiner war rot, unten dunkelgrau und innen drin beige, Velour, Leder, Katara gemischt.
Genau.
Geiles Auto.
Auch da damals halt so ein Inbegriff. Also in den 80ern Quattroporte Inbegriff, B-Turbo Inbegriff. Ja. Nachher haben sie die Modellbezeichnung geändert, haben die dann 430 und so weiter genannt.
222, 422, genau. 430, wie der ganze Kram hieß.
Genau, genau.
Dann haben sie ihren Namen gekriegt, plötzlich hießen sie Schiebli.
Genau, genau.
So.
Genau.
Oh, übrigens, ganz geil, Karif.
Ja, Karif, habe ich noch ein Bild von. Hat mein Vater mal in Dubai geschossen.
Karif. Genau. Karif ist eigentlich, den Maserati B-Turbo gab es als Spider auch. Und der Spider hat eine kürzere Bodengruppe.
Schau mal, Karif und Ghibli.
Genau, und der Karif wurde von, also das Cabriolet wurde von Zagato gebaut. Mhm. Maserati B-Turbo Zagato. Und diesem Cabriolet hat man dann wieder ein Dach aufgesetzt. Allerdings, weil es andere Proportionen, relativ kurz.
Ja.
Ganz kurzes Dach. Also ein festes Dach.
Karif. Sah halt aus wie im Grunde wie ein Hardtop auf einem Cabrio, genau. War aber fest.
Und sehr geil, in Köln fuhr damals rum ein weiß-silberner Karif, also oben weiß, unten silber.
Oh, krass.
Der hatte eine blaue Lederausstattung. Jetzt das Highlight cool. War, es gab doch von Ericsson diese Telefone mit der Klappantenne an der Seite. Ich glaube GH 172er Serie oder so.
Ja.
Und da gab es ein Parallelmodell von Bang & Olufsen in dunkelblau. Und das hatte der am Armaturenbrett mit einer Freisprache, das werde ich nie vergessen.
Ganz weit vorne.
Maserati Karif, blaues Leder mit blauem Original Bang & Olufsen Telefon.
Ganz drin. Weit vorne.
Der Kracher. Der Karif war, wie der auf den Markt kam, 0 auf 100, glaube ich, einer der allerschnellsten Wagen. Es war auch ein 4-Komma-Wert, ne? War unter 5 Sekunden. Der Karif war ein Kracher, ein richtiger
aber
Kracher.
Aber optisch echt Geschmackssache, ne? Also gerade der Karif.
Ja, aber cool. Ich finde ihn cool.
Ja, was man halt wissen muss, finde ich, also nur mal, um einen Vergleich zu haben. Maserati B-Turbo, den ich hier auf der Karte sehe. Ein zweitüriges Coupé. Man kann die Proportionen nicht so gut einschätzen. Wenn man den Wagen in Natura sieht, das gilt ja auch für meinen 430, den ich habe, ist der von der Länge und von der Größe her so, ich sag mal, wie ein 190er oder wie ein BMW. E30 3er BMW. Führt also so ein bisschen diese Tradition von kleineren Limousinen, sportlichen Limousinen der Italiener vor.
Ich habe übrigens
hier steht die Länge drauf, 4,15 Meter. Jetzt sag mir heute mal, welches Auto hat heute 4,15 Meter?
Ein Corsa.
Ist das nicht so? Also ein Corsa, würde ich auch sagen. Also 4,15 Meter ist wirklich sehr, sehr kurz. Ja. Man ahnt das aber nicht, wenn man jetzt nur dieses Bild sieht.
Nee, aber ist ganz lustig, ist ja ein Bertone-Design auch. Mhm. Und der Volvo 780, der hier vorhin rausgefahren ist, wenn du den von der Seite siehst, große B-Turbo, habe ich immer gesagt. Der wurde in der gleichen Zeit entworfen und der hat sehr ähnliche Proportionen wie ein Maserati B-Turbo.
Ja,
nur stimmt. Ist halt ein Volvo, ne?
Stimmt.
Ist ganz geil.
Ja, siehst du wohl. Aber das war jetzt tatsächlich ein Zufall. Wir haben zwei Maserati rausgezogen.
Hier. Ach, war das schön.
Dann war doch alles dabei. Ja. Auch die Italiener waren
sehr gut vertreten. Guck mal, wir haben gut gegessen. Wir hatten Kurzwurst von Frank, also ich jedenfalls.
Mhm.
Du hast Geburtstag, keine Torte mitgebracht. Wir haben über tolle Autos geredet. Wir waren ein lauschiger Mittwochnachmittag hier.
Ja, und wir wollen schon mal etwas ansagen vielleicht. Wir haben etwas für den Dezember geplant. Wir sagen aber noch nicht was, aber wir sagen schon mal...
Wir sind da was am Planen
dran. Wir sind da was am Planen dran. Freut euch drauf, es wird was Besonderes sein. Und von daher schaltet ihr ein. Die nächste Folge wird eine Interviewfolge sein, das wissen wir heute schon.
Ja.
Und von daher, vielen Dank.
Tschüssikowski.
Bye, bye.
Ja, liebe Hörer, und falls ihr jetzt zu dem einen oder anderen Fahrzeug kein Bild vor Augen habt, dann schaut doch mal bei Facebook oder bei Instagram vorbei. Dort findet ihr immer die neuesten Shownotes zu der jeweiligen Folge und noch vieles mehr. Ansonsten gibt es auf unserer Website www.2aus11.de auch wieder unsere Kaffeetasse. Also macht euch selbst ein tolles Weihnachtsgeschenk und kauft diese Tasse. Wir freuen uns über jede Kritik, über jeden Hinweis, über jeden Post. Wir versuchen alles zu beantworten. Und außerdem wäre es super, wenn ihr uns in den jeweiligen Portalen bewerten könntet. Also, vielen Dank, bis bald, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.